Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese uns zuerst den Predigttext, steht heute in Psalm 92. Ein Psalmlied für den Sabbattag. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken und Lob singen, deinem Namen, du Höchster. Des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkünden. Auf dem Psalter mit 10 Saiten, mit Spielen auf der Harfe. Denn Herr, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken und ich rühme die Taten deiner Hände. Herr, wie sind deine Werke so groß, deine Gedanken sind sehr tief. Ein Törichter glaubt das nicht und ein Narr begreift es nicht. Die Gottlosen grünen wie das Gras und die Übeltäter blühen alle, nur um vertilgt zu werden für immer. Aber du, Herr, bist der Höchste und bleibest ewiglich. Denn siehe deine Feinde, Herr, siehe deine Feinde werden umkommen und alle Übeltäter sollen zerstreut werden. Aber mich machst du stark wie den Wildstier und salbst mich mit frischem Öl. Mit Freude sieht mein Auge auf meine Feinde herab und hört mein Ohr von den Boshaften, die sich gegen mich erheben. Der Gerechte wird grünen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf den Libanon. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grün. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen, fruchtbar und frisch sein, dass sie verkündigen, wie der Herr es recht macht. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen. Der Psalm ist überschrieben mit einem Psalm für den Sabbattag. Also dieser Psalm wurde von den Juden besonders zum Sabbattag gesungen. Nun, wofür hat Gott den Sabbat gegeben? Zum Feiern, zum Loben, zum Danken, zum Gedenken der großen Taten Gottes. Gerade der Sabbat, also der Festtag der Juden, das war ein Tag zum Danken und zum Feiern. Und so schreibt das dann auch in Vers 2, das ist ein köstlich Ding und das köstlich, da meint er, das ist schön, das ist gut, das ist ästhetisch, ja, das ist eine wunderbare Sache, dem Herrn danken und Lob singen, deinem Namen, du Höchster. Nun, heute ist nicht Sabbat, wir feiern den Sonntag, aber der Sonntag ist auch unser Festtag. Es ist eben der Tag, den wir in der Woche speziell haben, um Gott für seine Gnade zu danken, um Gott für seinen Sohn zu danken. Und wir danken nicht nur, sondern wir gedenken auch eben an die Auferstehung von Jesus Christus. Und wenn wir hier in den Psalm reinsehen, dann ist das kein Vorschlag, den uns der Psalmist macht, sondern er ruft uns auf. Es ist ein Imperativ. Der Psalmist ruft uns auf heute Morgen zum Danken. Und wenn wir so in unser tägliches Leben schauen, zum Beispiel wenn wir nachher hier zum Kirchenkaffee zusammenkommen und dann schüttet der Matthias Kaffee ein und gibt es der Frau Köhler und dann sagt die Rosi Dankeschön. Und so machen wir das alle. Für jede Kleinigkeit, die wir uns geben, sagen wir Dankeschön. Wir danken uns gegenseitig. Und ja, wie selbstverständlich müsste es uns sein. Und genau darum fordert uns der Psalmist dazu auf, dass wir Gott danken sollen. Weil er ja letztendlich der Geber aller guter Gaben ist. Aber dennoch möchte ich jetzt mal andersrum fragen. Warum sollten wir Gott nicht danken? Was wäre denn ein Grund, ihm nicht zu danken? Ich vermute jedenfalls da sofort manche Gründe ein. Also der Psalmist oder verschiedene Psalmisten, die sagen immer, es ist nicht ihr Grund, aber die sagen zum Beispiel immer, ja, den Gottlosen, denen geht es so gut und uns, den Gläubigen, denen geht es so schlecht. Oder wir sagen vielleicht, ja, ich habe so viel Leid im Leben und so wenige Momente des Glücks erfahren. Und immer wieder die Frage, ja, warum lässt Gott das zu? Da ist Streit und Spaltung, Krankheit, Beschwerden, Einsamkeit, Versuchung, Anfechtung und immer wieder die Sünden, in die ich falle. Das sind doch eigentlich alles, könnten wir sagen, Gründe zum Nichtdanken. Aber der Psalmist macht deutlich, nein, das sind keine Gründe zunichte. Wir brauchen keine Einteilung machen in unserem Leben in Sachen, die gut sind und Sachen, die schlecht sind, Sachen, für die wir Gott danken können und Sachen, für die wir zumindest Gott nicht danken. Nein, der Psalmist sagt und macht deutlich, Gott soll den ganzen Tag nur gelobt werden. Ja? Des Morgens deine Gnade, Vers 3, und des Nachts deine Wahrheit verkündigen und auf dem Psalter mit 10 Seiten mit Spielen auf der Harfe. Und hier steckt schon der Anfang der Antwort drin, warum wir loben und danken sollen. Warum wir Gott in jeder Situation unseres Lebens loben und danken sollen. Weil er gnädig und treu ist. Und der einzige Grund, warum wir Gott nicht danken sollten, das wäre demnach, wenn wir ihm nicht trauen könnten, wenn er nicht zuverlässig wäre, wenn er sein Wort nicht halten würde, wenn er untreu wäre. Aber Vers 3, so wie jeden Morgen die Sonne aufgeht, so zeigt er uns seine Gnade. Und so wie jeden Morgen, wie jede Nacht die Sterne ihre gleiche Bahn ziehen, so hält er seine Treue. Und darum dürfen wir auch im Leid zuversichtlich sein. Ja, sogar Gott loben. Denn er hat uns zugesagt, dass er sein Wort, sein Plan ausführen wird. Und er hat uns nicht zugesagt, dass er sein Wort ausführen wird ohne Leid, sondern durch oder trotz des Leides. Nichts und niemand kann ihn daran hindern. Alles und jeder muss dazu dienen. Und hier kommen wir zum Zentrum, zum Thema des Psalms. Dazu möchte ich etwas zum Aufbau des Psalms sagen. Der Psalm ist in 5 Strophen aufgebaut. Und diese 5 Strophen haben immer einen gleichen Rhythmus. Eine ganz genaue Anzahl von Silben und Wörtern. Und bei 5 Strophen ist ja dann eine Strophe genau in der Mitte und die Strophe hat genau einen Halbsatz mehr dran. Also der Rhythmus wird unterbrochen. Und dann ist es noch so, dass die Strophen sich, dass die erste und die letzte parallel sind, die zweite und die vorletzte parallel, es gibt Parallelen, und die weisen auf diese mittlere Strophe und die mittlere Strophe wieder auf dieses Zentrum des Psalms, und da möchte der Psalmist einfach sagen, darum geht es mir hier. Und das Zentrum ist Vers 9, aber du, Herr, bist der Höchste und bleibst ewiglich. Dieser Vers steht im Zentrum und er betont die große Wahrheit, die der ganze Psalm verherrlichen soll, in all seinen Strophen. Gott ist zugleich der Höchste und das Unvergänglichste aller Wesen. Andere erheben sich nur, um zu stürzen, aber er ist der Höchste in Ewigkeit. Also, ja, wir loben Gott, weil er Gott ist. So einfach könnten wir das sagen. Weil er der Höchste ist und weil er in Ewigkeit bleiben wird. Und darauf nimmt ja schon der Name Gottes Bezug. Der Name Gottes heißt ja Yahweh. Und Yahweh heißt, ich bin, der ich bin. Ich werde sein, der ich sein werde. Und dieser Name drückt aus, Gott verändert sich nicht. Gott ist treu. Ich bin immer der ich bin. Ich werde immer sein, der ich sein werde. Ich werde mich nicht noch entwickeln. Ich werde nicht wachsen. Ich bekomme keine neuen Erkenntnisse. Ich ändere auch nicht meine Meinung. Ich bin, der ich bin. Ich bin treu. Und diese Aussage, die wollen wir nun für die restlichen Strophen im Hintergrund und im Kopf bewahren, denn die ist sehr wichtig, um die verschiedenen Aussagen richtig einordnen zu können. Und so kommen wir jetzt in die zweite Strophe. Die erste Strophe war die Einleitung. Die zweite Strophe beginnt in Vers 5. Denn Herr, du lässest mich fröhlich singen von deinen Werken und ich rühme die Taten deiner Hände. Herr, wie sind deine Werke so groß, deine Gedanken sind sehr tief. Ein Törichter glaubt das nicht und ein Narr begreift es nicht. Der Psalmist, der kann nicht anders als Gott zu loben. Die Werke und die Taten Gottes, die treiben ihn dazu. Und es ist nicht so, dass Gott ihn dazu zwingen muss, zum Danken und zum Loben. Sondern das Danken erwächst aus der Dankbarkeit. Das Loben erwächst aus der Freude. Ja, wer erkennt, wie groß Gott ist und welche großen Werke er tut, der kann nicht anders, als Gott zu loben. Er muss seiner Freude Ausdruck verleihen. Er ist so veranlagt. Der Mensch ist von Gott so veranlagt, weil wir eben von Gott so geschaffen sind. Gott hat uns als Anbeter geschaffen. Und wir merken, dass der Mensch, der muss anbeten, der muss Sachen verehren. Und die Bibel sagt uns, dass das Ziel und die Bestimmung des Menschen ist, Gott anzubeten. Und wenn wir aus vollem Herzen das tun, dann bedeutet das wahrhafte Erfüllung für uns. So sagt es jedenfalls die Bibel. Nun könnte aber einer kommen und fragen, ja Mensch, wenn es nur um Gottes Ehre und Ruhm geht, wo bleiben wir dann? Was haben wir eigentlich davon? Und hier müssen wir begreifen lernen, dass unser Glück, unsere Freude nicht dem Lob und der Verherrlichung Gottes entgegenstehen. Es ist eigentlich das Gegenteil. Sie gehören zusammen. Es bedeutet, das größte Glück für uns, Gott anzubeten, uns in ihm zu freuen. Ich habe hier ein Beispiel, was wahrscheinlich Ostdeutsche, also Ossis, besser verstehen können, aber ich denke, ihr könnt das vielleicht nachvollziehen, um das mal deutlich zu machen. Also, meine Eltern, die wohnen an der Maltertalsperre und die wohnen so ein bisschen oberhalb und da hat man einen wunderschönen Blick. Und wenn dann Gäste zu uns kommen, dann gehen die aus dem Garten raus und von vorne vom Haus denken sie erstmal, und dann gehen sie raus und dann schauen sie runter und dann sehen sie diesen wunderschönen Blick auf die Talsperre, die schönen Berge dahinter. Und dann stehen die nicht dumm da und gehen wieder zurück, sondern dann loben sie, Mensch, das ist ja toll hier, schön. Ja, sie drücken ihre Freude aus. Aber wenn der Ostdeutsche, der weiß, wenn er dann weiter nach Norden reist, kommt er irgendwann zum Müritz. Ja, das ist der größte See in Ostdeutschland. Der ist, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal wart, glasklar, riesengroß, wunderschön, ist einfach herrlich. Und dort ist die Freude natürlich noch viel größer, man kann es noch viel mehr loben. Aber natürlich weiß er, wenn ich jetzt noch ein Stück weiter Norden gehe, wo komme ich dann hin? Zur Ostsee. Und das wissen Sie wahrscheinlich auch schon die Westdeutschen, das ist einfach herrlich dort. Weiße Sandstrände, ein herrliches Meer, wunderschönes Wasser, man kann baden gehen, es ist einfach herrlich und dort wird die Freude noch größer. Und wenn wir das jetzt so weiterführen, ja, irgendwann kommt Gott, ja, und die Freude wird immer größer und die größte Freude können wir in Gott haben. Und vielleicht kann man sich das jetzt schwer vorstellen, gut, ich kann mir die Ostsee gut vorstellen, da drin war ich schon schwimmen, aber wie soll ich jetzt Freude in Gott haben? Ich kann mir Gott so schwer vorstellen. Gott hat sich offenbart in der Bibel. Und wir sollen darin lesen und erforschen und sehen und erfahren und erkennen, warum wir uns so sehr an Gott freuen können. Gott wird also nicht nur dadurch geehrt, dass wir seine Herrlichkeit sehen, zum Beispiel in der Ostsee, seine tolle Schöpfung, sondern dadurch, dass wir sie bejubeln. Der Psalmist sagt auf Psalter, mit 10 Seiten, mit Spielen auf der Harfe. Und natürlich, dass wir die Herrlichkeit auch verkündigen. Des Morgens deine Gnade und des Nachts deine Wahrheit verkündigen. Also wenn wir die Herrlichkeit Gottes sehen, uns daran erfreuen, wird Gott mehr geehrt, als wenn wir sie nur empfangen. Und auch unser Glück, unsere Freude wird dadurch durch unser Preisen größer. Man kann es auch andersrum ausdrücken. Das Lob, das drückt nicht nur unsere Freude aus, sondern das macht sie erst vollkommen. Manche kennen vielleicht den Philosophen C.S. Lewis. Der hat es folgendermaßen formuliert. Das Offensichtlichste beim Lob Gottes oder von irgendetwas anderem, war mir seltsamerweise entgangen. Noch nie war mir aufgefallen, dass sich alle Freude spontan in Lob ausdrückt. Liebhaber preisen ihre Geliebten, Leser ihre Lieblingsgedichte, Wanderer die Landschaft, Ossis die Ostsee, könnte man hier ergänzen. Das ganze Problem, das ich mit dem Lob Gottes hatte, hing damit zusammen, dass ich absurderweise dem Höchsten nicht das zugestand, was wir doch sonst so gerne tun mit allem, was wir schätzen, weil wir gar nicht anders können. Ich glaube, wir loben gerne, weil wir genießen, was wir genießen, weil das Lob die Freude nicht nur ausdrückt, sondern erst vollkommen macht. Also merkt ihr hier den Zusammenhang. Je mehr wir uns in Gott freuen, desto mehr können wir ihn loben und preisen. Ja, Vers 5. Denn Herr, du lässest mich fröhlich singen, sagt der Psalmist, von deinen Werken und ich rühme die Taten deiner Hände. Wir können fragen, ja, wer sollte da zurückbleiben mit dem Lob Gottes? Nun, auch da gibt der Psalmist die Antwort, der die Größe der Werke Gottes und die Tiefe der Gedanken Gottes nicht erkennen kann. Herr, wie sind deine Werke so groß? Deine Gedanken sind sehr tief. Und dann Vers 7, ein Törichter glaubt das nicht und ein Narr begreift es nicht. Unvernünftig, töricht sind Menschen, die feindlich gegen Gott gesinnt sind. Es geht hier nicht um dumme Leute, sondern es geht um gottlose Leute. Und es ist so, kein Mensch kann die Größe der Werke und die Tiefe der Gedanken Gottes erkennen. Ja, da steht das Wort unvernünftig. Töricht, wörtlich heißt das, wir sind tierisch, tierähnlich. Wir Menschen halten ziemlich viel von uns, von unseren Gedanken, von unseren Erkenntnissen, von unseren Plänen, von unseren Willen. Aber wie schlau man auch ist, wie gut man auch geplant hat, ein Mensch, der nicht erkennt, dass der Herr die Welt regiert. Ja, ein Mensch, der nur das glaubt, was er vor Augen sieht. Meinetwegen, ja, den Bösen geht's gut, den Guten geht's schlecht, nur dann werde ich jetzt auch böse. Ja, wer nur so weit sieht, den nennt Gott einen unvernünftigen, einen tierhaften Menschen. Sie sind wie Tiere ohne Vernunft. Sie leben von jetzt auf gleich, eben ohne auf das Ende zu schauen, ohne auf das Ziel zu blicken, ohne auf Gott zu sehen. Der Psalmist beschreibt also den Menschen tatsächlich, wie er ist. Er ist nicht nur sündig, sondern er ist auch oberflächlich. Und dann der Kontrast, Gott aber ist unergründlich. Und nur wenn der Mensch von Gott erleuchtet wird, dann kann er erkennen, dass die Werke und Gedanken Gottes unergründlich sind. Da kann er die Werke und Gedanken noch nicht ergründen, aber er kann vielleicht einmal erkennen, dass sie unergründlich sind. Und das wird so ein bisschen angedeutet in der Parallelstrophe, also in der vorletzten Strophe in diesem Psalm. Da schreibt der Psalmist, aber mich machst du stark wie den Wildstier, oder du erhebst mein Horn und salbst mich mit frischem Öl. Also der Psalmist macht deutlich, warum er in Leiden dennoch Gottes weises Handeln sieht. Ja, weil Gott ihn erhöht hat, weil er ihm das geschenkt hat. Ja, mögen wir immer mehr zu solchen Anbetern werden. Mögen wir unsere Freude in Gott finden, mögen wir ihn loben, auch wenn uns Gott durch das dunkle Tal führt. Mögen wir ihn preisen, auch wenn wir sehen, dass es den Gottlosen besser geht. Wie es der Psalmist zu seiner dritten Strophe dann beschreibt. Die dritte Strophe beginnt in Vers 8. Die Gottlosen grünen wie das Gras und die Übeltäter blühen. Aber der Psalmist hat einen tieferen Einblick in die Gedanken und in die großen Pläne Gottes und führt deshalb weiter aus, nur um vertilgt zu werden für immer. Ihr Glück ist also nur von kurzer Dauer. Letztlich werden die Gottlosen gerichtet. Sie wachsen so zahlreich wie das üppige Gras. Sie blühen mit Pracht und Schönheit. Aber sie wachsen so prächtig nur, um zu sterben. Sie blühen nur, um zu verwelken. Also ihre Größe, ihre Herrlichkeit sind letztendlich nur das Vorspiel zum Verderben. Und darum hat dann auch ihre Feindseligkeit wenig zu bedeuten. Der Herr regiert ruhig weiter, ob sie ihn gelästert haben oder nicht. Ja, wie ein Alpengipfel sich stets gleich bleibt, sich nicht verändert, egal ob die Wiesen untenrum mal welken oder mal blühen, so wird der Höchste auch nicht berührt von schnell aufkommenden und wieder schnell vergehenden Sündern und Sterblichen, die sich gegen ihn auflehnen. Und hier kommen wir dann zu diesem Zentrum. Aber du, Herr, bist der Höchste und bleibest ewiglich. Gott ist der Größte. Gott bleibt für immer bestehen. Und so wie das Böse, ja, dieser Kontrast für alle Zeit niedergeworfen wird, so bleibt Gott erhaben für immer. Und dieser Kontrast wird dann nochmal betont in Vers 10. Und ich fasse jetzt mal Vers 8 und Vers 10 zusammen, ohne den mittleren Vers, den Zentralvers. Die Gottlosen grünen wie das Gras und die Übeltäter blühen alle, nur um vertilgt zu werden für immer. Denn siehe deine Feinde her, siehe deine Feinde werden umkommen und alle Übeltäter sollen zerstreut werden. Nun, wenn wir diese Aussagen so hören, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, die klingen doch irgendwie ungewohnt. Ja, wir haben diese schönen, anmutigen Psalmen, die wir gerne hören und lesen und singen. Und dann kommen immer wieder diese Verse, wo der Psalmist darum bittet, dass Gott nun endlich die Gottlosen richtet. Aber, und wir gehen dann vielleicht so weit, dass wir sagen, ja, das ist das Alte Testament und wir ordnen diese Verse einfach alttestamentlich ein und versuchen damit irgendwie klarzukommen und sagen dann, ja, vielleicht sind sie einfach heute nicht mehr gültig oder was man auch immer für einen Weg sucht. Aber es ist interessant, gerade dieser Vers wird in dem Psalm extra betont. Gerade diese Botschaft wird wiederholt und dann Vers 10 wird sie mit einem Achtungszeichen eingeleitet. Ja, das ist das einzige Merkzeichen hier im Psalm, denn siehe, geht er los. Also bitte beachtet, merkt auf, jetzt müsst ihr wirklich eure Ohren aufspannen. Die Gottlosen, die Feinde Gottes werden zerstreut und umkommen. Also diese Wahrheit, diese Tatsache, die wird betont und sie ist hart. Und man kann sie nicht als alttestamentlich abtun. Sie ist auch neutestamentlich. Und das Buch der Offenbarung macht das sehr deutlich. Es wird gesagt, Jesus wird der Sieger sein. Alle Gottlosen werden gerichtet und die Frommen werden sich freuen. Ja, nachdem der Herr die gottlose Menschheit gerichtet hat, lesen wir Offenbarung 19, dann ab Vers 1. Ich lese das mal vor. Danach hörte ich etwas wie eine große Stimme einer großen Schar im Himmel, die sprach, Halleluja, die freuen sich. Warum? Das Heil und die Herrlichkeit und die Kraft sind unseres Gottes. Denn wahrhaftig und gerecht sind seine Gerichte. Dass er die große Hure verurteilt hat, die die Erde mit ihrer Hurerei verdorben hat und hat das Blut seiner Knechte gerecht, das ihre Hand vergossen hat. Nun, ich denke, dass Gottlose gerichtet werden. Dass böse Menschen, die gegen den Schöpfer der Welt rebelliert haben, dass die gerichtet werden, das kann man nachvollziehen. Das kann man nachvollziehen als Christ, das kann man auch nachvollziehen als Nicht-Christ, wenn man sich in das System reinlinkt, da gibt es einen gerechten, heiligen Gott, der hat ein gewisses Gebot, Gesetze, da gibt es welche, die haben sich dran gehalten und da gibt es welche, die haben sich nicht dran gehalten und dann müssen die halt gerichtet werden. Das ist irgendwie noch nachvollziehbar. Aber warum soll sie sich denn drüber freuen? Ja, wenn wir nochmal den Text reinschauen, Vers 5. Denn Herr, du lässt mich fröhlich singen von deinen Werken und ich rühme die Taten deiner Hände. Und dann, Vers 12. Mit Freude sieht mein Auge auf meine Feinde herab und hört mein Ohr von den Boshaften, die sich gegen mich erheben. Und hier ist es sehr wichtig, dass wir darauf achten, über was sich die Gerechten wirklich freuen. Ich denke, sie freuen sich nicht darüber, dass Menschen sündigen und nicht den Weg zu Gott finden. Darüber freut sich Gott auch nicht. Wir lesen diese berühmte Stelle in Hesekiel 18, Vers 23, wo Gott sagt, meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr. Und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt? Also, dass Menschen verloren gehen, ist ein Grund zur Trauer. Und wir haben das heute im Lesungstext gehört. Auch Jesus war zutiefst traurig. Er hat geweint, steht dort. Er hat Tränen vergossen. Warum? Nicht, weil Lazarus gestorben ist. Ja, er kam zum Grab, alle weinten, Jesus weint mit, Lazarus ist tot. Nein, er wusste, dass Lazarus demnächst gleich rauskommt, weil er wusste, dass er ihn auferwecken wird. Deshalb weint Jesus nicht. Jesus weint, weil er sieht, wie die Menschen unter der Macht der Sünde gefangen sind. Ja, wie sie nicht sehen, dass Christus der Herr hier ist, der Herr über Leben und Tod, sondern wie sie den Tod sehen und damit eigentlich zerknirscht sind und sich sagen, hätte er nicht was tun können, aber jetzt ist alles zu spät. Ja, sie sind darunter gefangen. Aber Jesus ist ja gerade auf die Welt gekommen, um Menschen aus dieser Gefangenschaft herauszureißen. Er ist am Kreuz gestorben, um uns sündige Menschen vor diesem Gericht zu bewahren. Und nochmal die Frage, ja, worüber freuen sich denn dann die Gerechten? Darüber, dass der Herr Sieger bleibt. Darüber, dass der Herr erhaben bleibt in Ewigkeit. Darüber, dass das Böse nicht bestehen kann, sondern dass letztendlich Gott die Oberhand behält. Es geht um die Verherrlichung Gottes. Das ist das Zentralthema dieses Psalms. Es geht nicht um Rachegelüste eines Psalmisten. Gott Gott bleibt auf ewig erhaben. Das ist Grund zur Freude. Er sorgt dafür, dass Gerechtigkeit herrschen wird. Und das ist Grund zum Jubeln. Und durch diese Siegesbotschaft weist uns der Psalmist wiederum auf das Neue Testament, auf Jesus. Durch das Werk Jesu wurde die Macht der Sünde gebrochen. Jesus starb diesen grausamen, diesen schmählichen Sündertod. Und uns alle dachten, jetzt ist es vorbei, jetzt hat er verloren. Hat er tatsächlich gewonnen. Hat gerade den Sieg errungen. Und noch etwas. Gerade dadurch hat Gott seine Gerechtigkeit offenbart, die der Psalmist hier so sehr lobt und rühmt. Ja, Gottes absolute heilige Gerechtigkeit, die fordert, dass Sünde, dass Schuld bezahlt werden muss. Und es ist so, dass kein Mensch seine Schuld selber bezahlen kann. Aber Jesus, der Gottmensch, Jesus, konnte sie zahlen. Warum? Weil er sündenfrei war, weil er schuldenfrei war, weil er gerecht war. Das hat der Psalmist so noch nicht vor Augen gesehen, aber er war sich bewusst, allein durch Gottes Gnade kann ich bestehen. Allein durch Gottes Treue kann ich leben. Nicht, weil ich treu zu Gott halte, sondern weil Gott treu zu mir ist. Das bezeugt er in den ersten Versen und dann auch in Versen 11 und 13, das ist die vierte Strophe. Aber mich machst du stark wie den Wildstier, oder du erhebst mein Horn, steht dort, und salbst mich mit frischem Öl. Das Horn, das ist ein Symbol für Lebenskraft und das Öl ist ein Zeichen festlicher Freude. Also Gott gibt neue Kraft und wahre Freude. Der Beter malt das dann noch mit weiteren Bildern aus. Mit Freude, Vers 12, sieht mein Auge auf meine Feinde herab und hört mein Ohr von den Boshaften, die sich gegen mich erheben. Der Gerechte wird grün wie ein Palmbaum, er wird wachsen wie eine Zeder, die auf dem Libanon. Also, wenn die Blüte der Gottlosen ein Ende nimmt, so nehmen die Blüte und das Wachstum der Gerechten erst recht ihren Anfang. Und dann hat er dieses Bild vom Palmbaum und vom Zederbaum. Palmbaum. Nachdem eine Dattelpalme geblüht hat, bringt sie bis zu 600 Pfund Früchte. Also, das ist keine Wohnzimmerpalme wie die hier vielleicht. Die ist schön, aber der Psalmist hat wahrscheinlich was Größeres vor Augen. Ja? Der Palmbaum ist eine anmutig, eine majestätische Erscheinung in einer Wüstenoase. Seine Blätter ragen frei zum Himmel, die Palme ist immer grün. Es ist ein Bild des Lebens in der Welt des Todes. Und darum war von alters her der Palmbaum ein Sinnbild für Langlebigkeit, für Fruchtbarkeit, ein Zeichen für den Sieg, für die Eintracht, für den Frieden. Und ich weiß nicht, ob das der Psalmist das gewusst hat. Gott hat es gewusst. Ich habe das auch einmal lernen dürfen. Es ist ganz interessant. Die Palme gehört nicht zu den Bäumen, sondern sie gehört zu den Gräsern in der Biologie. Und dieser Kontrast finde ich ganz interessant. Da haben wir das Gras, was schnell wächst und verblüht, was wir so als Gras kennen. Und dann die Palmarten, auch Gras, aber sie werden dagegen über 100 Jahre alt. Und das finde ich ist ein wunderschönes Bild für den gottseligen Menschen. Ja? Für den Menschen, den Gottes Gnade tüchtig macht. Egal wo, auch in einer feindlichen Welt zu gedeihen. Und dann erwähnt er noch die Zeder. Auch die Zeder ist dort, wo sie wirklich wächst, ein bisschen was anderes, als was wir hier aus unseren Vorgärten kennen. Ja? Sie steht auf dem Gebirge des Libanon. Sie trotzt Wind und Wetter. Sie bleibt immer grün und wohlduftend. Sie kann zu 100 Jahre alt werden. Und Spurgeon hat hier den Kontrast wunderbar formuliert. Das Gras, welches Heu wird zur Speise für die Ochsen, ist gut genug als Sinnbild des gefallenen Menschen. Die Zeder, mit welchem man den Tempel des Herrn baut, ist nicht zu prächtig als Sinnbild der Himmelserben. Und natürlich enthalten diese Aussagen kostbare Verheißungen der zukünftigen Zeit, ja, der Zeit, wo wir in Gottes Herrlichkeit sind. Aber wir können diese Aussagen auch schon in unsere gegenwärtige Zeit beziehen. auf diese Zeit beziehen. Wer auf den Herrn vertraut, wer mit ihm verbunden ist, der wird grünen und wachsen, auch wenn er älter und schwächer wird. Das ist ja gerade das Geniale. Manche Christen denken vielleicht dann doch leider so wie manche Arbeitnehmer. Ja? Habe ich kennengelernt, die, was weiß ich, sind um die 40 rum und die mühen sich täglich ohne Freude im Alltag, schuften und was machen sie? Sie warten auf die Rente. Und wenn ich dann Rentner bin, dann beginnt das Leben wirklich. Dann kann ich endlich das Leben genießen. Und bei Christen hört sich das natürlich dann etwas anders an. Dann ist es eben das ewige Leben, das Leben in Gottes Nähe. Ja, das beginnt erst nach dem Tod. Und bis dahin, da muss ich mich hier quälen und wenn es allzu hart wird, dann muss ich mich halt aufs Jenseits vertrösten. Und da möchte ich nochmal auf den Lesungstext hinweisen, darum habe ich ihn auch lesen lassen. Die Martha, die kennen wir ja, das war eine ganz fromme Frau. Sie glaubte an ein Leben nach dem Tod. Sie glaubte an Jesus. Aber sie dachte genauso. Ja? Lazarus war gestorben und Jesus kommt und es ist große Trauer und Jesus sagt ihr, du Martha, Lazarus wird auferstehen. Lazarus wird leben. Und Martha spricht dann zu ihm, da Kapitel 11, Vers 24, ja, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird. Wann? Na, bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Logisch. Aber Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Also wer an Jesus glaubt, wer dadurch Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott hat, der wird nimmermehr sterben, weil er mit dem Leben selbst verbunden ist. Ja, Jesus sagt, das Leben beginnt mit mir, weil ich bin das Leben. Nicht erst irgendwie nach dem Tod, sondern mit der Beziehung, mit der Gemeinschaft mit mir beginnt das ewige Leben. Und diese Gemeinschaft, diese Verbundenheit mit Gott, auf die kommt jetzt der Psalmist in seiner letzten Strophe zu sprechen, in der fünften Strophe, Vers 14. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen. Und wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen und fruchtbar und frisch sein. Ja, als Zeder in den Vorhöfen des Tempels eingepflanzt zu sein, das bedeutet fortwährendes Leben in der Gemeinschaft mit Gott. Alle, die Gott fern sind, die müssen verwelken, wie das verwelkende Gras, müssen vergehen. Aber die Nähe zu Gott bewahrt der Zeder, bewahrt der Palme ihre Lebenskraft und ihre Frische. Und Christus drückt dieselbe aus mit dem Bild vom Weinstock. Schön, dass das gerade unser Lernvers ist. Ich habe noch einen anderen Vers hier aus dem 15. Kapitel Johannesevangelium, Vers 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Was ist sogar genau der Vers? Einmal danach. Also das Wachstum der Frucht hängt vom Baum ab. Das Wachstum des Baumes hängt vom Boden ab. Und wovon hängt dein und mein Wachstum ab? Unser geistliches Wachstum, unsere Lebenskraft vom dreieinigen Gott. Das natürliche Leben mag abnehmen, aber das Gnadenleben, das wird im immer frischen Triebe weitergehen. Und so schreibt es dann auch der schon sehr alt gewordene Paulus dann in seinem zweiten Korintherbrief, 4, Vers 16, darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird auch der innere von Tag zu Tag erneuert. Hier komme ich zum Schluss. Ihr wisst ja, wir waren im Urlaub und haben unter anderem auch den Geburtstag meiner Mutter gefeiert. Meine Mutter ist ein Zwilling. Wir haben also den Geburtstag auch von ihrer Schwester gefeiert. Das waren also zusammen 120 Jahre. Und ich habe unter anderem diese Predigt dort gehalten. Weil alle wussten, jetzt geht es nicht mehr auf die 50 zu, sondern auf die 100. Also es war eine gewisse Grenze überstiegen. Und auch hier in unserer Gemeinde haben wir ja verschiedene Gemeindemitglieder, die schon etwas älter sind. Ja? Also da meine ich jetzt nicht nur die Ältesten, ja, Klaus zum Beispiel, sondern wir sehen, dass es Ältere. Und das Geniale ist, was wir hier lesen, wenn sie auch alt werden, werden sie dennoch blühen und fruchtbar und frisch sein. Also das ist natürlich auch eine wunderbare Verheißung für die Rente. Ja? Auch in dieser Zeit kann ich das Leben noch genießen. Ja, was für eine Verheißung. Es ist alt werden kein Problem. Kein Grund für Jüngere, so ein bisschen mitleidig auf die Alten zu schauen. Ja, wenn wir jetzt sehen, jetzt können sie das nicht mehr, jetzt haben sie Hirngebrechen, was weiß ich, Armschmerzen, Zahnschmerzen oder sonst was. Nein. Wenn wir sehen, dass Menschen im Herrn alt werden, dann sollte das nicht unser Mitleid fordern. Also mit Zahnschmerzen schon, aber wenn wir sehen, dass sie im Herrn alt werden, dann sollte uns das ein tiefen Mitgefühl des Dankes treiben. Wir sollen Gott für seine Treue loben und preisen, die ja gerade da besonders sichtbar wird. Und so endet der Psalm dann auch, wie er angefangen hat, Vers 16, dass sie verkündigen, die den Herrn, wie der Herr es recht macht. Er ist mein Fels oder mein Hort und kein Unrecht ist an ihm. Jeder altgewordene, jeder reifere Christ ist ein Empfehlungsschreiben des unwandelbaren, der unwandelbaren Treue Gottes. So hat Spurgeon ausgedrückt. Auch wenn Gott uns in manche Probe führt, so dürfen wir fest auf ihn vertrauen. Was er auch immer mit uns anfangen wird, er bleibt im Recht. Sein Handeln ist irrtumslos. Er bleibt der Erhabene auf ewig. Er ist durch und durch treu und gerecht. Und so können wir den Psalm am Ende nochmal zusammenfassen, indem wir den Anfang mit dem Ende verknüpfen. Das ist ein köstlich Ding, dem Herrn danken, denn er ist mein Fels und es ist kein Unrecht an ihm. Amen. Und der Friede Gottes, der alle Vernunft übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.